Liebe Gemeinde, nach einer Kindersegnung in diesem Gottesdienst würde ich am liebsten Mathilda und allen Kindern versprechen, dass sie in einer Welt aufwachsen werden, in der es keinen Krieg und keine Gewalt mehr gibt. Wie schön wäre das, wenn die Kinder uns fragen würden, Papa, was ist überhaupt Krieg? Oder wozu brauchen wir überhaupt eine Armee an Soldaten? Vor 200 Jahren, zu Beginn der Aufklärung, dachte man noch sehr optimistisch, dass die Menschen den Krieg verlernen werden. Dann kamen zwei grausame Weltkriege und seitdem sind wir immer noch von Nachrichten, von Angriffs- und Verteidigungskriegen und Gewalt umgeben. Und diese reale, aggressive Welt, in der wir leben, die kann den Glauben an Gott nicht unberührt lassen. Ist Gott nur Zuschauer von all dem? Oder kämpft Gott auf irgendeiner Seite? Oder ist Gott nur der liebe Gott? Gott als Krieger, wenn Gewalt und Gott zusammenhängen, das ist ein Thema, zu dem mir immer wieder viele Menschen Fragen stellen. 2016 haben wir in unserer Gemeinde mit Schwarzbrotabenden begonnen und der erste von 21 Schwarzbrotabend hatte das Thema Gott als Krieger, Fragezeichen, sicherlich nicht zufällig. Und was wäre das schön, wenn das keine Frage mehr wäre? Aber es wird in der Ferne und in der Nähe gekämpft und sogar mit dem Namen Gottes im Mund. Und wenn man mich fragt, was ist denn nun typisch für Gott im Alten Testament? Dann würde ich immer antworten, da gibt es ein Mottowort, das an verschiedenen Stellen vorkommt. Und eine markante Erzählung, in diesem dieses Motto vorkommt, ist die Jona-Novelle. Der Prophet Jona soll den Erzfeinden Israels, einer hochgerüsteten Supermacht, den Assyrern, ankündigen, in 40 Tagen wird Ninive untergehen. Endgültig. Im Hebräischen sind das gerade vier Worte und das ist die kürzeste Strafpredigt, die man sich vorstellen kann, ohne Auswegmöglichkeit. Und doch irgendwie ahnte Jona schon, dass der damalige Diktator umkehren könnte und vor allen Dingen, dass Gott sogar seinen Entschluss ändern könnte. Die eigentlich unverbesserlichen Niniviten kehrten um, tuten Buße, und sie hoffen darauf, dass Gott gnädig ist. Vielleicht ist Gott gnädig. Und dann kommt dieses Mottowort, das Jona sagt, der sich über die Gnade Gottes ärgert. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und von großer Güte. Einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und das steht auch in dem Psalm und auch in der Tora. Und das ist typisch für den Gott des Alten Testaments. Dass Gott der ganzen Bibel einer ist, der langsam zum Zorn ist, voller Güte und Treue, der es liebt, unverdiente Geschenke zu machen. Doch dieses Lieben an Gott bedeutet nicht, dass Juden und Christen an einen lieben Gott glauben. Und deswegen möchte ich euch zu einem kleinen Bilderquiz heute Morgen einladen. Und ich bitte schon um Verständnis bei allen Hundeliebhabern. Du siehst hier drei Hundebilder. Zwei Bilder von aus meiner Sicht ganz niedlichen Hunden, sogenannten Schoßhunden. Und eins von einem eher gefährlichen Hund. Vielleicht auch noch zu lieb, aber gefährlich. Mit welchem Hund würdest du lieber spielen? Und welchem Hund würdest du lieber dein Leben anvertrauen? Kennst du Hundebesitzer, die sagen, der ist ganz lieb? Der ist ganz lieb. Und wenn das ein Hundebesitzer sagt, dann meint er, der tut nichts. Er beißt nicht. Und wenn wir so für einen Moment jetzt mal über Gott reden, der ist ganz lieb, dann machen wir Gott zu einem Schoßhündchen. Und dann sagen wir auch, der macht nichts. Der greift nicht ein. Er kann gar nicht zubeißen. Also Entschuldigung bei allen Hundeexperten, das Leben der Hunde ist bestimmt komplizierter, aber nimm mal diesen tierischen Vergleich. Ist Gott in deiner Vorstellung nur lieb? Ist Gott für dich auch wie so ein Schoßhündchen? Das nimmt man sich setzt sich auf den Schoß, wenn man es braucht, kuschelt mit Gott, dann kann Gott auch wieder gehen. Gott ist Liebe. Ja, das entspricht dem biblischen Zeugnis. Aber meine Behauptung heute Morgen ist, dass die Kehrseite der Liebe sein glühender Zorn ist. Die Kehrseite seiner Liebe ist seine glühende Liebe und das ist der Zorn Gottes. Denn tatsächlich, langsam zum Zorn bedeutet, es muss eine Menge passieren, bis in den Erzählungen der Bibel davon gesprochen wird, dass Gott zornig wird. Das ist nicht mal eben. Es ist dann, wenn die Schuld der Welt so unermesslich groß wird, dass keine Besserung mehr in Sicht ist. Wenn Gewalt und Korruption und Ungerechtigkeit eine solche Überhand genommen haben, dass es die Gemeinschaft zerbricht, zerstört. Und ihr merkt, von einem gnädigen und barmherzigen Gott zu sprechen, ist etwas anderes als von einem lieben Gott. Ein lieber Gott wie ein Schoßhündchen oder wie so ein Opa mit langem Rauschebart, der oben im Himmel im Schaukelspiel hin und her wiegt, der bewegt nichts auf der Erde. Solch ein Gott entspricht auch nicht der biblischen Offenbarung. Das wäre ein Zerrbild von Gott. Also der Gott der Bibel, der ist lebendig, dynamisch, der greift ein. Und das ist schwer zu fassen. Von der Freundlichkeit Gottes singt die Bibel immer wieder ein Lied. Und so gesehen würde ich auch sagen, Gott ist kein Krieger. Das ist nicht der Hauptehrentitel, den Gott hat. Wenn überhaupt, ist er ein Krieger des Lichts. Seine Waffenrüstung ist Gerechtigkeit und Frieden und Wahrheit, wie in Epheser 6. Aber an einer einzigen Stelle steht tatsächlich in einem Lobpreislied, Jahwe ist ein Mann des Krieges. Und an diese Stelle möchte ich jetzt kommen. Es ist nicht ein typischer Ehrentitel, aber es gibt ihn. Ein Mann und eine Frau singen von Gott als Krieger. Tatsächlich ein Wechselgesang zwischen Mirjam und Mose. Und Mirjam, eine Prophetin des Alten Testamentes, die im Namen Gottes redet, die singt das kürzeste und wahrscheinlich älteste Lied der Bibel. Singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben, Rosse und Wagen warf er ins Meer. 2. Mose 15, 21. Das ist ja eine Liebessprache eigentlich, Lieder, die wir Gott singen. Der Verliebte fängt an zu dichten, wenn er unmusikalisch ist. Aber wovon singt hier Miriam? Davon, dass Gott groß ist und mächtig und dass er erhaben ist und dass seine Liebe Macht hat und er sie einsetzt. Und den Gott, den sie besingt, der hat Rosse und Wagen ins Meer geworfen. Damit erinnert Miriam die Israeliten an ihre Rettung. Sie besingt Rettung in auswegloser Situation. Die Hebräer waren Sklaven in Ägypten, sie mussten Steine in sengender Sonne und Hitze tragen. Sie wollen raus aus der Bedrängnis in die Freiheit. Und der Weg in die Freiheit ist gefährlich. Hinter ihnen jagen die Soldaten des Pharaos, des ägyptischen Königs, dieses unbesiegbare Streitheer und vor ihnen ist das Meer und sie sind in einer Sackgasse. Und in dieser Sackgasse brauchen sie einen mächtigen Gott. Und genau dort greift ihr Gott ein, auf wunderbare Weise. Er spaltet das Meer. Sie gehen trockenen Fußes durchs Wasser und kommen auf der anderen Seite wohlbehalten an. Und dann, als sie von der Enge in die Weite kommen, fließen die Wasser wieder zusammen und die nachjagenden Krieger des ägyptischen Pharaos ertrinken. Ihre stolzen Pferde. Ihre beschlagenen Streitwagen, 600 sollen es gewesen sein, ihre militärische Überlegenheit war besiegt. Und zwar ohne, dass ein Hebräer eine Waffe überhaupt in der Hand hatte. In dieser Geschichte klingen gar nicht die Schwerter oder die modernen Waffen. Es geht um Lobgesang statt Waffenklang. Ohnmächtige in der Sackgasse, Hilflose, die besingen hier ihre Rettung aus der Unterdrückung. Atemlose verschaffen sich hier Luft. Die sagen, was Gott kann. Geknechtete gehen aufrecht und singen. Sie singen es gegen die Mächtigen dieser Welt. Unser Gott ist größer, erhabener als jede militärische Streitmacht. Ihr könnt uns versklaven, ihr könnt uns gefangen nehmen, ihr könnt uns vergasen. Wir hören nicht auf, Gott zu singen. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Der Herr, unser Gott, der ist einzigartig. Miriam singt also aus Sicht der Opfer, die Rettung brauchen, aus Sicht der Bedrängten, aus Sicht der, die wirklich unter Gewalt leiden. Und sie trommelt mit den Frauen, mit den Israeliten zusammen dafür, dass Gott eingreifen kann. Und bis heute wird ihr Lied im Synagogengottesdienst gesungen, bei Beschneidungsfeiern, also auch wenn Kinder im Spiel sind, und als Wechselgesang. Doch dieses Lobpreisen ist nicht nur eine Vergangenheit, es ist ein Dank dafür, dass Gott jetzt gegenwärtig ist und eingreifen kann. Und uns würden heute so viele Orte der Welt einfallen, in denen Gott eingreifen müsste. Nochmal, wie kommt es dazu? 2. Mose 14, so erzählt es das Kapitel vorher. Als der Pharao näher kam, blickten die Israeliten auf und sahen, die Ägypter rücken hinter ihnen heran. Da bekamen die Israeliten große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Sie beklagen sich bei Mose. Gab es denn keine Gräber in Ägypten? Hast du uns in die Wüste gebracht, damit wir hier sterben? Wie konntest du uns aus Ägypten führen? Haben wir nicht schon in Ägypten zu dir gesagt, lass uns in Ruhe mit deiner Rettung? Wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Es ist besser, dass wir in Ägypten Sklave sind, als in der Wüste zu sterben. Darauf sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, stellt euch auf und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn so wie ihr die Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie nie wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stillhalten. Und daraufhin soll das Volk in Israel in auswegloser Situation, in Ohnmacht hoffen. Mose hatte auch keine Wunderwaffe gegen die Ägypter. Allein das Vertrauen zu Gott, allein den Dank an Gott, gemeinsam mit den Israeliten. Und deshalb singt Mose dann im Kapitel später, damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben, Rosse und Wagen, Waffe ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Er ist mein Ruhm, ihn will ich preisen. Den Gott meines Vaters will ich rühmen. Jahwe ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name. Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer. Seine besten Kämpfer versanken im Schilfmeer. Fluten deckten sie zu, sie sanken in die Tiefe wie Steine. Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke. Deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. In deiner erhabenen Größe wirfst du die Gegner zu Boden. Du sendest deinen Zorn. Er frisst sie wie Stoppeln. Du schnaubst vor Zorn. Da türmt sich Wasser. Standen Wogen als Wall. Fluten erstarrten im Herzen des Meeres. Da sagte der Feind, ich jage nach, ich hole ein, ich teile die Beute, ich stille die Gier, ich zücke mein Schwert, meine Hand jagt sie davon. Da schnaubest du Sturm. Das Meer deckt sie zu. Sie sanken wie Blei ins tosende Wasser. Wer ist wie du unter den Göttern, o Herr? Wer ist wie du, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Wunder vollbringend? Jetzt haben wir den Sound im Ohr. Jahwe ist ein Krieger. Jahwe ist sein Name. Wie gesagt, die einzige Stelle, in der das im Alten Testament überhaupt in der Bibel steht. Diese Israeliten loben Gott als Krieger, aber weil er die Armee des Pharaos ohne ihre Gewalt beseitigt hat, damit sie ihnen keine Gewalt mehr antun können. Sie loben Gott als Krieger, weil Gott für sie Freiheit gebracht hat. Die Gegner gehen zu Boden. Die Israeliten können dann aufrecht in die Zukunft gehen. Gottes Zorn wird auch hier gemalt wie eine rote Nase, die glüht und die rot wird. Das ist auch im Hebräischen genau die Ausdrucksweise. Und diese Nase lässt den Sturm hervorbrechen. Und der Wind, der lässt das Meer stillstehen und zurückgehen. Und wenn Gott eingreift, dann können die Feinde, so mächtig sie sind, nur wie Blei im Meer versinken. Das kann kein Götze tun. Das kann nur ein Gott tun. Der ist furchtbar gut. Und für mich liegt in diesem Lied von Mose und Miriam ein Schlüssel zum Thema Umgang mit Gott und Gewalt in der Bibel. Denn die einzige Stelle, wo Gott wörtlich genommen, Gott Krieger genannt wird, da stehen gar keine Kampfhandlungen im Hintergrund. Es wird militärische Sprache benutzt, obwohl von einer Flucht erzählt wird. Von einer überraschenden Rettung wird erzählt. als hätte Gott sich als Soldat verkleidet, als kämpft er, aber er wirft die Streitmacht ins Meer. Seine rechte Hand erschlägt die Feinde. Ein Kampfvokabular ohne echten Krieg, ohne dass Menschen mit Waffen gegen Menschen mit Waffen kämpfen. Die Sprache der Bibel ist hier, wie häufig, symbolisch, aber real. Krieg wird im Alten Testament nicht ethisch als gut bezeichnet, als erstrebenswert oder verherrlicht, vergöttlicht. Stattdessen, Krieg ist gefährlich, sodass von Gott Krieg in Grenzen gehalten werden muss. Lust an Gewaltdarstellungen ist auch nicht in diesen Texten, meistens nicht. Ja, nein, nicht. Gerade im Vergleich mit der Umwelt, ganz zurückhaltend. Und wenn man beim Passafest diese Rettung besingt, dann verzichtet die Gottesdienstgemeinde aufs Halleluja. Warum? Aus Respekt vor den toten Ägyptern, die im Meer versunken sind. Wir können nicht locker flocker uns darüber freuen, noch nicht mal, dass die Gegner tot sind. Nur darüber, dass wir nicht mehr bedroht sind, darüber können wir uns freuen. Auch wenn sie Feinde waren, verdienen die Toten Respekt. Damit ist ein neues Lied in der Welt. Der Mensch, der sich selbst durch Gier, durch Machtstreben, durch Aufrüstung zum Feind macht, der wird als Feind zerschmettert durch die Hand Gottes, der das letzte Wort hat. Dieses Gottesbild ist nicht harmlos. Es ist nicht ungefährlich. Der Gott der Bibel hat den Mächtigen aller Zeiten etwas entgegenzusetzen. Gott ist parteiisch. Tatsächlich, Anwalt der Schwachen, Anwalt der Unterdrückten, Anwalt der, die unter Gewalt leiden. Er kämpft für die Freiheit. Gott kämpft ums Leben gern, weil er Menschen retten will. Und so, nur so ist Gott ein Krieger. Und solche Bibelworte können daher gefährlich sein, weil man kann diesen Satz ja jetzt zitieren. Gott ist ein Krieger und ihn dann für seine Zwecke missbrauchen. Und das wurde in der Geschichte immer wieder gemacht. Es wurde auch von Christen gemacht. Im europäischen Mittelalter wurden die Muslime als Gegner des Christentums angesehen und als Heiden, als Gegner Israels identifiziert. Und die christlichen Kreuzzüge haben das gegeißelt und sie gehören zu den Verfehlungen des christlichen Glaubens. Und die südafrikanischen Buren haben im 19. Jahrhundert die schwarzen Bewohner Südafrikas zu den Kananäern gemacht, zu den Feinden Israels und daraus das Recht abgeleitet für ihre Rassenlehre und dafür diese Menschen in Ghettos zu sperren, ihnen Zugang zu allem Möglichen zu verwehren und auch sie zu töten. Also ob im Mittelalter oder im 19. Jahrhundert, wenn die Texte der Bibel zur Nachahmung verstanden werden, als würde man heute jetzt sagen, oh ja, Gott ist an meiner Seite, ich kämpfe und deswegen kann mir niemand was anhaben, missbraucht man die Bibel. Es ist keine Erlaubnis, so zu handeln, denn im Text handeln die Menschen ja gar nicht. Der Herr wird für euch kämpfen, seid still. Ihr werdet sehen, wie Gott handelt. Das ist was ganz anderes. Wenn man Gewalt im Namen Gottes ausübt, machen sich Menschen zu Gott. Zunächst gehört Gott allein die Stellung in der Schöpfung, in den Lauf der Welt einzugreifen. Und deshalb habe ich diese Fragen noch für euch. Immer wenn ihr über das Thema Gewalt und göttliche Gewalt nachdenkt, wem nützt die Gewalt? Wem nutzt es, dass jetzt Gewalt eingesetzt wird? Kleine und große Gewalt. Wenn Gott benutzt wird, um die eigene Macht auszuüben, dann ist das ein Missbrauch von Gewalt und Macht. Denn Gott setzt sich parteiisch für die Benachteiligten ein, für die Schwachen, für die Opfer von Gewalt. Deshalb hat er sich für Israel eingesetzt, aber auch gegen Israel. Große Kriege, die Israel verloren hat, werden von den Israeliten verstanden als Handeln Gottes gegen sie, als sein Zorn, als seine Begrenzung von Bösem. Das muss man sich mal ausmalen. Also auch da kann man nicht sagen, Gott ist immer auf der Seite Israels. Nein, er war auch manchmal auf der Seite Israels und hat aus Liebe zugelassen, dass sie Nachteile hatten, dass sie verschleppt wurden, dass sie unter einem fremden König leben mussten, dass der Tempel zerstört wurde, das Land verloren ging. Alles, weil Gott sie liebt. Die Hebräer können davon erzählen, wie es ist, wenn einem der Atem fehlt, Luft zu holen, wie man Lieder braucht, Stories braucht, Songs braucht, Siegeslieder braucht, Rachepsalmen braucht, damit man überhaupt atmen kann angesichts von Gewalt, damit man wenigstens in den Worten Freiheit erlebt, dass man die Gewalt an Gott delegieren kann, weil man sich selber nicht wehren kann. Gewalt wird durch solche Texte also begrenzt. Sie sind nicht Werkzeug menschlicher Willkür. Und diese finsteren Rachegefühle, die ganz natürlich sind, wenn einem Gewalt angedroht wird oder ausgeübt wurde, die werden an Gott delegiert. Du sollst die Rache ausüben. Und wenn es am letzten Tag ist, Gott soll das letzte Wort haben. Er soll kämpfen. Ja, aber auf seine Art. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber sollt still sein. Das tut Gott. Auch unerwartet. Die Nineviten hat er verschont. Die Gebete der Bibel, auch unsere heutigen Lieder, die können so eine Hilfe sein, Aggressionen loszuwerden, Frustration loszuwerden, Ohnmacht auszudrücken. Und wir singen sie ja auch stellvertretend für die Menschen, die wirklich gerade unterdrückt sind, unter Gewalt, die im Gefängnis sitzen, verfolgt. Wer meint, Gott handelt willkürlich, aus dem Bauch heraus? Nein, in solchem Sinne ist Gott kein Krieger. Der ist kein Tyrann. Er ist, wenn überhaupt, ein Krieger des Lichts, Kämpfer für Gerechtigkeit, ein Retter aus der Not, ein Anwalt der Schwachen, ein barmherziger, ein gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Güte. Also die Bibel bezeugt keinen lieben Gott. Kein Gottesbild nur rosarot, wie das Schoßhündchen. Aber wenn ich nur an einen einzigen Gott glaube, dass es nur einen Gott gibt auf der Welt, dann muss ich Gewalt und Zorn, kann ich nicht ausklammern. Dann muss Gott über Gewaltmittel verfügen. Dann muss er die Potenz, die Potentia, die legitime Gewalt haben. Dann muss er mächtig sein. Damit rede ich nicht der Violentia, der illegitimen Gewalt das Wort. Nein. Und dann in der Mitte der Zeit entscheidet sich Gott, dass er selber zu Boden geht. Jesus Christus ist selber Opfer von Gewalt geworden. Und Gott zeigt, dass die Spirale der Gewalt ein Ende haben soll, indem er seinen Sohn, sich selbst, in die Hände der Menschen begibt, lebensgefährlich. Und dann offenbart seine größte Macht Gott darin, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, nicht verschont hat, sondern für uns dahingab. Auf Gewalt verzichten zu können, ist die größte Form von Macht. Ein Gott ohne Gewalt ist ein harmloses Spielzeug, ohne Gewaltmonopol. Gott ist gewaltig. Und deshalb sind die Bibel und auch heutige Worship-Songs so voll mit Liedern über die Schöpfung. Nur in der Bibel singen die Israeliten von der Schöpfung, weil sie denken, wenn Gott die Welt gemacht hat, dann kann er doch auch jetzt eingreifen. Ein Gott ohne Gewaltmonopol ist kein Gott. Aber ein Gott, der Gott ist, der ist auch Herr über Leben und Tod. So unerklärlich uns das als Menschen häufig ist. Wofür setzt Gott seine Welt ein, seine Gewalt ein? Für die Rettung, für seine Liebe. Damit bleiben noch viele Fragen offen. Aber es ist heiß und meine Zeit ist zu Ende für diese Predigt. Die Frage nach einem gerechten Krieg. Wann dürfen denn jetzt Menschen Krieg führen, um Gewalt zu begrenzen? Die bleibt offen. Ein neues Thema. Doch für unseren Glauben an Gott möchte ich euch an zwei Bibelworte erinnern. Das eine vom Anfang. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und das Zweite, das, was der Prophet Jeremia ins Exil hineinspricht. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und das hat man in der Synagoge Dyro-Europos aufgemalt, wie die Israeliten durch die Mitte gehen können und Gott mit den Händen das Meer teilt. Hier die Soldaten, dort die toten Soldaten, aber es gibt einen Weg in die Zukunft. Und ich glaube, es gibt ihn sogar für die Soldaten, weil Gott gnädig ist. Amen.